Handwerk erleben. Der Talk für Macher.
Historische Gebäude und Denkmäler erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten. Ja, aber an vielen Bauwerken nagt eben auch der Zahn der Zeit. Spätestens, wenn der Putz abblättert und das Mauerwerk brüchig wird, dann ist eine Restaurierung angesagt. Und damit herzlich willkommen bei Handwerk erleben, dem Talk für Macher. Mein Name ist Jan-Peter Kruse und mit dabei ist auch mein Kollege Max Hermannsdorfer. Hallo Max.
Hallo Peter.
Und unser Gast ist heute Oliver Körner. Er ist Meister und Restaurator im Maler- und Lackiererhandwerk und geschäftsführender Gesellschafter der Hans Körner GmbH in Taunusstein im Hessen. Herzlich willkommen, Oliver.
Hallo.
Hallo, grüß dich.
Oliver, ich habe es gerade schon ein bisschen gesagt, heute geht es bei uns unter anderem um Denkmäler, um Denkmalpflege. Und speziell für diesen Bereich bist du gerade mit deinem Unternehmen ausgezeichnet worden. Die Handwerkskammer Wiesbaden hat dir den Klaus-Repp-Preis für Denkmalpflege im Handwerk verliehen. Was ist das genau für eine Auszeichnung? Kannst du das ein bisschen erklären?
Also der Klaus-Repp-Preis wird verliehen von der Handwerkskammer für ausgezeichnete Leistungen in der Denkmalpflege. Da gibt es eine Bewerbung dazu und da reicht man verschiedene Projekte ein oder je nach Gusto halt auch eines. Das waren bei mir aber dann doch verschiedene Projekte, die wir so als Bogen über die Leistungen, die wir so machen, gespannt haben und dort eingereicht haben, die dann die Jury für einen den Preis würdig empfunden hat.
Was hat dir das bedeutet, diese Auszeichnung zu bekommen?
Das ist natürlich ein große Freude, da seine Arbeit und sein tägliches Mühen auch mal gewertschätzt zu sehen. Natürlich erfüllt es einen mit Stolz, solche Dinge dann auch mal gewürdigt zu bekommen.
Jetzt hast du schon gesagt, da wird herausragende, ausgezeichnete Arbeit im Bereich der Denkmalpflege im Handwerk gewürdigt. Kannst du erklären oder uns mal erzählen, mit welchen Projekten du dich da beworben hast? Du hast gesagt, es waren mehrere.
Also da war dabei das Schloss Weilburg. Da haben wir vor 3 Jahren den Stadtpfeiferturm restauriert. Da war der Putz fertig, musste neu gemacht werden und die Oberflächen mussten dann neu gefasst werden. Da waren wir dann mit der Gestaltung, haben wir uns beworben, und mit der Wahlkapelle im Frankfurter Dom. Auch da gab es ein paar Schäden, es gab ein paar Umbauten, es wurden Leitungen verzogen, so dass da Putze ausgebessert werden mussten und die Fassung neu hergestellt werden musste auf der bestehenden Fassung. Und es waren ja drei, das Rathaus in Bodenheim, das ist eines der ältesten Fachwerkhäuser am Rhein, das wurde restauriert, da wurde im Vorfeld vom Zimmermann Farbe abgetragen und wir haben da auch eine Neufassung hergestellt und haben da eigentlich eine sehr schöne Arbeit hergestellt, auf die man dann auch wirklich mit Stolz zurückblicken kann und auch die den Mitarbeitern auch viel Freude bereitet.
Also es sind historische Gebäude, es sind repräsentative Gebäude, an denen ihr da tätig wart. Kannst du uns mal kurz erklären, was sind da so die größten Herausforderungen? Wir gehen später noch näher auf Denkmalpflege ein, aber wenn du jetzt diese drei Projekte nimmst, es muss ja auch einen Grund gegeben haben, warum die Jury gesagt hat, ja, das sind die Projekte, die wir auszeichnen wollen, das ist die Firma, die wir auszeichnen wollen. Was war da der Grund für?
Den genauen Grund, den die Jury für sich herausgefunden hat, kann ich natürlich nicht benennen. Die Herausforderungen an solchen Projekten sind halt einfach auch verantwortungsvoll mit der Geschichte und mit der Zeit, die diese Gebäude schon hinter sich haben, auch umgehen zu lernen und zu können. Mhm. Und da auch eine entsprechende Wertschätzung und Würde dem Gebäude zu gönnen und damit umgehen zu können.
Wir sprechen gleich nochmal, Max hat es gesagt, über die Denkmalpflege, aber lass uns mal ganz kurz auch mal auf deinen eigenen Betrieb und auch auf dich mal einen Blick werfen. Du führst den Betrieb jetzt aktuell in zweiter Generation. Kannst du ein bisschen was zu eurer Geschichte erzählen?
Ja, das ist richtig. Mein Vater hat sich 1968 selbstständig gemacht, hatte auch relativ schnell 2, 3 Gesellen, die er ja eingestellt hat. Und dann ist er kontinuierlich gewachsen. So, dass ich dann nach meiner Ausbildung Ende der 90er auch hier eingestiegen bin und wir dann das zusammengeführt haben und in den 2004er Jahren oder im 2004 hat er dann selber mir den Betrieb übergeben. Hat zwar noch ein bisschen mitgemacht und war immer präsent, wenn man gebraucht hat, aber im Grunde hat er es mir da übergeben. Ja, dann sind wir langsam und stetig gewachsen. Mit der neuen Altstadt in Frankfurt sind wir dann irgendwie explodiert mal kurzfristig. Und als wir dann damit fertig waren, hatten wir dann irgendwie 36 Mitarbeiter. Die haben wir dann auch noch gehalten. Stellte sich natürlich die Frage, nachdem wir vorher mit 18 dort begonnen haben, ist das auf Dauer haltbar? Und bisher hat es sich durchaus gehalten, ja.
Wir haben ja gesagt, ein gewisser Fokus ist auf der Denkmalpflege und das vertiefen wir gleich nochmal. Aber ihr habt ja noch ein viel größeres Portfolio. Was macht ihr noch alles?
Wir machen im Grunde alles, was ein Maler nur so machen kann. Wir machen im Prinzip die Küche der Großmutter nebenan bis zum Schloss Ludwigsburg in Ludwigsburg. Wir machen dort auch alle Malarbeiten von der Raufasertapete bis zur Vergoldung, von der einfachen Gipskarton-Ständerwand, Trockenbauarbeiten bis zur mehrfach gewölbten, abgehängten Decke, bis zur begehbaren Decke. Wir machen Putzarbeiten, Stuckarbeiten von dem einfachen Gipsputz bis zum hochwertigen Profil. Und wenn es dann doch mal speziell wird, dann haben wir da auch immer einen Partner im Boot, der uns da noch mit unterstützen kann.
Du sagst gerade Ludwigsburg, Taunusstein, Ludwigsburg ist ja eine Ecke weg eigentlich, ne? Also wie groß ist denn euer Radius, was eure Aufträge angeht?
Also im Kerngebiet sind wir natürlich schon im Bereich Wiesbaden, Frankfurt, Rhein-Main-Gebiet. Aber wir haben auch keine Scheu davor, woanders zu sein. Ludwigsburg ist jetzt ein Beispiel. Wir waren auch in Ludwigshafen. Wir haben in Brüssel im Haus des Landes Hessen gearbeitet. Wir waren in Lyon, haben da eine Fassade gemacht und auch in der Schweiz schon. Also da, wo man uns braucht und das Ganze auch entsprechend würdigen will, da sind wir auch bereit zu kommen.
Wenn wir gerade schon bei Kunden sind und bei Entfernungen, wer sind denn dann eure Kunden? Geht es von privat bis Gewerbe und dann auch Kommunal- oder Landesvertretungen, so wie ich es gerade gehört habe? Beschreib es mal ein bisschen.
Also die Denkmale sind zum großen Teil in öffentlicher Hand. Sprich, das sind dann Gemeinden, Städte, das Land, auch der Bund zum Teil, aber auch in Privat, wobei sie dann in der Regel halt auch Einfamilien- oder Fachwerkhäuser sind. Mhm. Oder es gibt auch den einen anderen Bauträger, der schon mal ein Denkmal in die Hand nimmt. Das ist dann aber meistens dem Denkmal nicht so gerecht. Da geht es dann um andere Werte als um den Erhalt des Denkmals. Und das ist dann meistens nicht so super förderlich.
Okay, aber gerade wenn wir bei so öffentlichen Denkmälern sind, die in der Hand von Gemeinden sind oder auf Landesebene auch Denkmäler oder historische Gebäude sind, wie ist es mit öffentlichen Auftraggebern? Ich weiß, dass da viele Handwerksbetriebe ein bisschen eine Scheu vorhaben. Habt ihr da gute Erfahrungen gesammelt über die letzten Jahre?
Ja, in diesem Bereich lässt sich es um die öffentlichen Auftraggeber nicht herumkommen. Mhm. Aber öffentliche Auftraggeber haben eine spezielle Art und Weise, die A, sehr viel Nerven kosten kann, B, sehr viel Zeit kosten kann und mit der man auch umgehen muss. Da ist man schon immer gern mal auch am Rande der Verzweiflung. Aber wie gesagt, wenn man sich in dem Bereich beschäftigen will, dann kommt man um die öffentlichen Auftraggeber leider nicht ganz drumherum.
Aber es ist dann der Mix, der es auch ausmacht, ne? Also der Mix auch zwischen Privat, Gewerbe und dann eben auch öffentliche Auftraggeber.
Genau, also es ist natürlich immer wieder jemand Neues. Man lernt viele Menschen kennen, die auch immer anders ticken. Da gibt es ja auch auf Seiten der Öffentlichen Leute, die einfache, koordinierte arbeiten und Leute, die sehr formalistisch arbeiten und wo man dann manchmal das Gefühl hat, da wird dann schon auch jeder Stein genutzt, um ihn in den Weg zu rollen. Das ist natürlich immer eine Frage auch der Person, die einem gegenüber sitzt. Ja.
Ich überlege gerade, ob du irgendein Beispiel gerade im Kopf hast, wo du an diesen Stein gedacht hast.
Naja, es gibt tatsächlich ein ganz plakatives Beispiel, in dem wir auf Zuruf dem Bauherrn verschiedene Löcher im Gebäude geschlossen haben. So quasi, das muss morgen noch passieren, weil übermorgen kommt dann der erste Schläger und dann müssen die Löcher zu sein. Dann sind wir da hingesprungen und haben gesagt, okay, machen wir. Hat sich rausgestellt, es war nicht ganz so schnell möglich, wie es gedacht war. Also am Ende des Tages haben wir irgendwo 70 Stunden da investiert und haben da verschiedene Durchbrüche verschlossen und ausgemauert und alles Mögliche gemacht. Und haben die natürlich auch abgerechnet, was dann auch zuerst mal anerkannt wurde. Dann in der übernächsten Rechnung aber dann die Frage aufkam, ob wir denn daraus auch einen Nachtrag machen könnten. Dem habe ich mich natürlich nicht verwehrt und habe dann diesen Nachtrag aufgestellt. Das führte dann aber dazu, dass in der darauf folgenden Rechnung die Stunden nicht mehr bezahlt wurden und der Nachtrag noch nicht bezahlt wurde, sodass das Geld, das ich schon hatte, mir eigentlich wieder entzogen wurde. Und als dann dieser Nachtrag in der Prüfung lag, nach irgendwie 6 Wochen, mich der Architekt dann anrief und sagte, also das Land hätte sich jetzt nochmal überlegt, es wäre vielleicht doch besser, es in Stunden abzurechnen. Das habe ich ihm dann mit der Frage beantwortet, wo er denn ist. Da hat er mir gesagt, naja, ich bin hier im Büro, warum? Sagte, ich komme jetzt vorbei in der Wirksi. Aber ja, mit solchen Dingen muss man sich dann echt beschäftigen und das kostet dann auch schon echt Kraft manchmal, ja.
Okay, aber da überwiegt dann die Freude an dem Arbeitsbereich, weil kann ja auch sein, dass man sagt, ja, ich nehme keine öffentlichen Aufträge mehr an. Aber gerade wenn man im Bereich der Denkmalpflege ist, wie du sagst, wird es schwierig, ohne öffentliche Auftraggeber auszukommen, oder?
Ja, das ist so. Also wie gesagt, alles, was dann auch ein bisschen größer und bekannter ist, ist dann oft in der öffentlichen Hand, auch in zum Teil in der Hände der Kirche, die dann noch ein bisschen beweglich in der Hüfte sind. Aber wie gesagt, alles, was dann in kommunaler Verwaltung ist, das ist oft sehr schwierig, weil viele Mitarbeiter da auch Schwierigkeiten damit haben, Verantwortung zu übernehmen und zu tragen, weil sie sich halt dann irgendwann von irgendjemand daran messen lassen könnten. Und das hemmt das Bauen sehr.
Okay. Was würdest du dir denn da wünschen? Also gerade, wenn wir über öffentliche Auftraggeber sprechen und dass es da oft so zu langwierigen Verfahren kommt, dass es lang dauert, bis Entscheidungen gefallen sind. Hast du irgendwas Konkretes, wo du sagst, ja, man müsste das anpassen und dann würde dir in dem Fall Ärger erspart bleiben? Gibt es da irgendwas Konkretes?
Also ich denke, es wäre sehr sinnvoll, in dem Bereich einen Pragmatismus einzusetzen, der der Sache gerecht wird. Oft habe ich das Gefühl, dass es nicht zielführend ist, zu prüfen, ob ich jetzt bei einem Nachtrag oder bei einer Leistung, die ich spontan erbringen muss, 100 Euro zu viel abgerechnet haben könnte, bloß um dafür dann 3 Monate zu vergeuden, die in der vielleicht 1.000 Euro anfallen für irgendwelche Gerüststandzeiten oder sonstige Vorhaltekosten, die sich dann einfach nicht rechnen. Da ist dann, glaube ich, auch so ein bisschen Gelassenheit würde der Sache auch mal gut tun und so mal zu sagen, da kommt jemand, der macht eine vernünftige und eine gute Arbeit. Und wenn er jetzt halt mal an irgendeiner Stelle dann da auch gut dafür entlohnt wird, dann darf das eigentlich keine Schande sein.
Mhm. Ja, spannend. Kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu, wenn wir über Denkmäler und die Arbeit mit Denkmälern sprechen. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast deine Ausbildung Ende der 80er, Anfang der 90er abgeschlossen, gell? Schon ein paar Jahre her.
Ich habe 1986 angefangen zu lernen und dann im Frühjahr 1989 den Gesellenbrief gemacht und dann im Jahr 92 meinen Meisterbrief und dann direkt hinten drauf dann den Restaurator im Handwerk und bin jetzt aktuell gerade fertig mit der Prüfung zum Restaurator im Kirchenmalerberuf als Master Professional. Das ist ein neuer Bildungsweg, der die Fortbildung zum Restaurator im Handwerk nochmal weiterführt. Da haben wir gerade die Prüfungen abgeschlossen und warten jetzt eigentlich noch auf den Umschlag.
Okay, ist das eine neue Fortbildung? Weil Master Professional hört sich neu an und ich kenne das aus anderen Branchen, da gibt es das mittlerweile auch. Ist das was Neues, was jetzt einfach an die bestehende Fortbildung noch angeschlossen wurde?
Also die bestehende Fortbildung wird verlängert und ausgeweitet. Und es gab als Probe Durchlauf oder für bestehende Restauratoren im Handwerk, die quasi die alte Ausbildung gemacht haben, einen Upgrade-Kurs, den ich halt belegt habe. Tatsächlich habe ich den beim letzten Klaus-Repp-Preis wurde mir vorgeschlagen von der Ausbildungsleiterin, die da auch schon in der Jury war, ob ich Interesse an diesem Kurs hätte. Ich habe spontan auch Ja gesagt und habe dann den Kurs jetzt mit einem Meisterkollegen von mir hier abgeschlossen. Und wie gesagt, wir warten jetzt noch auf die Prüfungsergebnisse, sind aber da eigentlich ganz zuversichtlich, dass sich das gelohnt hat.
Wie muss man sich das vorstellen? Ist das ein Kurs, der über mehrere Wochen geht? Ist das ein Online-Kurs oder wo macht man sowas?
Also dieser Kurs war tatsächlich 6 Wochen in Präsenz in Fulda. Das heißt, wir waren im Oktober, glaube ich, 2 Wochen, im November 2 Wochen und im Dezember 2 Wochen vor Ort. Von 9 bis 17 Uhr und das halt 5 Tage die Woche, was natürlich schon auch eine Belastung ist, wenn man hier noch nebenbei den Betrieb zu führen hat und dann schon auch dazu geführt hat, dass man zwischendurch auch die eine oder andere E-Mail nochmal schreiben muss. Das war schon eine anstrengende Zeit und das eine oder andere Problemchen, das sich dabei ergeben hat, das fällt einem heute noch auf die Füße. Aber wie gesagt, ich denke, es hat sich gelohnt und ich würde es wahrscheinlich nochmal riskieren.
Wie viele gibt es denn sozusagen solche Master Professionals? Gibt es noch gar nicht so viele, also Restaurator, Master Professional?
Ich würde sagen, wenn jetzt der Kurs für alle abgeschlossen ist, dann gibt es erstmal 32.
Okay.
Was war dann in dem Kurs neu für dich? Weil ich meine, du hast Anfang der 90er deinen Meister gemacht, du hast den Restaurator im Handwerk gemacht, hast jetzt nochmal eine Weiterbildung gemacht. Was war neu für dich?
Also es ist natürlich eine Ausbildung, die dann auch über das eigene Gewerk hinausgeht. Das heißt, wir waren dort mit Zimmerleuten und mit Tischlern und mit Maurern zusammen in einem Kurs, so dass man dann auch mal wieder gezwungen wird, über den Tellerrand hinauszublicken, aber auch viele Dinge, die so ein bisschen in den Hinterkopf geraten sind, auch wieder hervorzukramen und da Kalktechniken mal wieder aufzufrischen, die nicht mehr so häufig vorkommen oder Schriftarten mal anzusehen. Aber wie gesagt, auch ganz viel der Austausch mit Leuten aus anderen Gebieten, aus anderen Gewerken, da Erfahrungen auszutauschen, das war eigentlich das Allerspannendste daran. Ansonsten hat man nach 35 Jahren Berufserfahrung auch schon das eine oder andere gesehen.
Da würde mich jetzt interessieren, weil das, wenn du das erzählst, der Austausch und das nochmal hervorkramen. Ich glaube, da können wir jetzt nochmal in die Denkmalpflege nochmal ein bisschen intensiver jetzt an der Stelle einsteigen. Was fasziniert dich denn daran? So, was ist das, warum du sagst, das mache ich auch gerne? Natürlich neben den anderen Aufgaben, die ihr auch habt, aber die Denkmalpflege, das mache ich so gerne. Das reizt mich und mache auch die Weiterbildung. Was ist es? Was macht es aus für dich?
Also es ist die Tatsache, dass die Gebäude oft eine Geschichte haben, die man schon mal gehört hat. Man kennt die Gebäude, sie sind großteils auch imposant. Sie haben Menschen gesehen, die bekannt sind, die berühmt sind. Und man hat die Gelegenheit, da mal hinzugehen, außerhalb einer Führung, die wir alle kennen, wo sie dann durch die größten 5 Räume geführt werden und ein paar warme Worte zu bekommen, auch mal dahinter zu gehen, hinter die Kulissen zu gehen, in den Keller zu gehen und sich selber Gedanken drum zu machen, hat hier schon gesessen, gelebt und was ist hier schon alles an Geschichte durchgegangen, wie viele Menschen haben das Gebäude schon erlebt. Das ist einfach eine spannende Geschichte, die mich immer wieder aufs Neue fasziniert.
Das heißt, du beschäftigst dich auch ein bisschen damit, was war da, wer war da, wenn du es nicht eh schon weißt, aber fängst du ein bisschen an, dich da ein bisschen noch tiefer einzudenken?
Das ist was oft auch wirklich dann Inhalt ist. Viele Gebäude haben ja auch einen gewissen touristischen Wert. Da werden ja auch dann Dinge auch angesprochen und dargestellt. Wer ist dort zu Hause gewesen, wer ist dort tätig gewesen, so dass sich das eigentlich fast immer ergibt. Und wenn man dann mal drüber gestolpert ist, dann packt einen schon mal die Neugier und man liest auch mal nach, wie die Historien der Gebäude sind und was da noch so alles passiert ist, was einem noch keiner gesagt hat. Ja, das ist immer eine ganz interessante Abwechslung.
Welches der Gebäude war denn jetzt für dich das, ich sag mal, spannendste, also nicht das herausforderndste, sondern das spannendste, wo du vielleicht gesagt hast, boah, jetzt bin ich hier. Da war schon der oder war schon diejenige. Oder hier ist Folgendes passiert. Welches war das?
Da gibt es leider keine Reihenfolge. Das bin ich schon immer wieder
mal gefangen. 2 der 3 geht auch.
Aber ich sagte ja vorhin schon, wenn man bedenkt, die Wahlkapelle im Frankfurt im Dom, wo dann jahrhundertelang die deutschen Kaiser auch gekrönt wurden. Das ist dann schon was, das hat man ja nicht präsent. Das muss man sich dann auch mal wieder in den Kopf holen, wie viel Geschichte dann da entstanden ist. Auch toll ist das Schloss Wächtersbach. Da kommt man in so ein eingewachsenes Dornröschenschloss und verlässt es dann nachher als neu aus dem Ei gepellt, optischer Eindruck. Ja, das sind dann schon Dinge, die einen auch nachhaltig immer wieder beeindrucken und an denen man auch gerne nochmal wieder vorbeikommt und sich das anschaut und dann drüber nachdenkt, was habe ich da auch alles für Baugeschichten erlebt, was hat der Bau an sich erlebt. Auch der Landtag in Wiesbaden, haben wir vor 20 Jahren die Fassade gemacht, jetzt machen wir Innenarbeiten und ja, das sind einfach tolle Gebäude, in denen tolle handwerkliche Leistungen zu finden sind, wo es einfach Freude macht, auch dran vorbeizugehen, selbst wenn man sie nicht direkt in der Hand hat, aber zu sehen, was Generationen vor uns dort geleistet haben, in welcher mühseligen Kleinarbeit, das macht schon Spaß.
Das heißt, wenn ihr mal in so einem Gebäude drin seid, dann kann es auch schon vorkommen, dass ihr da häufiger angefragt werdet, weil ich meine, so ein altes Gebäude ist immer wieder was zu tun. Also wenn er sozusagen mal einmal drin wart, ist die Chance groß, dass er den Auftrag der nächsten auch wieder kriegt, oder?
Ja, es ist ja schon so, dass in dem öffentlichen Vergabebereich die Dinge schon auch ausgeschrieben werden müssen. Das heißt, klar, da ist die Chance jetzt zwar gegeben, aber natürlich ist es leider auch was sehr viel nur vom Preis abhängt. Sie müssen ein günstiges Angebot oder man muss ein günstiges Angebot abgeben und das ist eigentlich der große Schlüssel, da jetzt per se beauftragt zu werden. Das ist seltener. Es gibt Verfahren, die dann den Preis weniger berücksichtigen oder weniger werten, aber die sind eigentlich selten. Oft geht es wirklich über eine Submission. Hm. Wenn man im privaten Bereich ist, da ist es dann schon eher mal so, dass man dann auch mal ohne einen echten Wettbewerb befragt wird und da auch mit einem vernünftigen Angebot landen kann, ohne nur im Preisvergleich zu stehen.
Im privaten Bereich gibt es ja auch das ein oder andere Schloss.
Oder genau, ja.
Das ein oder andere historische Gebäude, was man wieder herrichten kann. Ja, sehr spannend. Gibt es bei euren Aufgaben, ich denke, das ist ja immer eine individuelle Aufgabe. Also ihr geht ja mal rein, ihr kommt in unterschiedliche Jahrhunderte, da wird jeweils unterschiedlich gearbeitet worden sein, denn da gab es ja auch eine gewisse Entwicklung. Oder gibt es Standards, wo du sagst, ah ja, das ist wieder so, das kenne ich, das haben die immer schon so gemacht, das weiß ich.
Also es ist im Großen und Ganzen sind es natürlich schon Arbeitsabläufe, die sich ähneln, aber die Ausführungen sind zum Teil dann doch unterschiedlich. Und in den kleinen, in den Feinheiten, da unterscheidet sich es dann oft. Ist dann eine einfache weiße Fassung dort oder gibt es da noch irgendwelche Bänderungen, die noch aufgebracht worden sind? Das sind eigentlich eher die, die sich unterscheiden. Aber jetzt die Grundarbeiten sind in der Regel ähnlich, weil es auch in den Jahrhunderten vorher natürlich auch nicht so viele Möglichkeiten dazu gab.
Oliver, gibt es noch irgendein Bauwerk oder eine Herausforderung, wo du gerne einfach nochmal mitwirken möchtest, wo du sagst, das würde ich unheimlich gerne einfach mal gemacht haben?
Also tatsächlich gibt es mit dem Limburger Dom und dem Kölner Dom zwei Gebäude, an denen ich super gerne nochmal was gemacht haben möchte, die ich so faszinierend finde, dass ich sehr, sehr stolz wäre da und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, mal wirklich was gemacht zu haben und das wäre was ich gerne noch erleben würde und gern auch nochmal machen würde.
Was ist das Faszinierende daran?
Faszinierend ist einfach die Gebäude an sich. Ich bin Köln-Fan und wenn man dann dieses Gebäude von Weitem schon erleuchtet sieht, dann ist es einfach was Tolles zu sehen, welche Leistungen da auch schon handwerklich erbracht worden sind. Und das fasziniert mich. Und ebenso ist es, wenn man dann von irgendeinem Ausflug zurückkommt, über die A3 fährt und dann über den Elserberg ins Tal fährt und dann der Limburger Dom erleuchtet, über der Stadt thront. Das sind einfach zwei Gebäude, die finde ich derart faszinierend, dass ich da, wie gesagt, gerne nochmal was tun würde.
Wenn wir nochmal in die Praxis reinschauen, gibt es irgendwas, wo die Denkmalpflege an ihre Grenzen kommt? Wo du sagst, ja, da kann ich jetzt leider auch mit meinen Techniken, die ich jetzt zur Verfügung habe, nichts mehr machen? Oder findest du immer oder in den allermeisten Fällen eine Lösung fürs Problem?
Es gibt natürlich auch Stellen, Flächen, die schon derart geschädigt sind, dass sie wirklich nicht mehr zu erhalten sind. Mhm. Jetzt muss man sagen, dass wir in unserem Gewerk ja oft auch dann eher mit den flächigen Bauteilen bewandert sind, also sprich den Putzen, wo man dann auch eher mal sagen kann, dieser Putz ist halt auch fertig und kann nicht mehr gerettet werden oder es ist einfach zu aufwendig, ihn zu retten.
Ja.
Da ist man sicherlich an einem Deckenfresko sicherlich noch etwas vorsichtiger, aber doch, solche Dinge gibt es natürlich und da haben sich dann Dinge auch mal ihre Zeit erlebt. Ja. Und dann wird auch mal was ersetzt.
Mhm. Aber trotzdem ja immer mit dem Spagat zwischen, ich möchte das Alte erhalten und trotzdem was Neues, Hochwertiges verbauen oder ja einfach restaurieren. Aber mit dem Gedanken, ja, es ist was Historisches. Wie schwierig ist dieser Spagat ab und zu?
Eigentlich ist der Spagat gar nicht so groß.
Gibt keinen
Spagat. Das ist vielleicht auch eine Gewöhnungssache. Das habe ich sicherlich auch schon anders wahrgenommen.
Mhm.
Aber man entwickelt natürlich auch eine gewisse Routine. Ich erzähle ganz gerne die Geschichte des ersten Kirchturms, den ich in der Hand hatte. Damals war das Thema, da soll ein Kalkputz an die Fassade, was inzwischen ja gang und gäbe ist. Und ich weiß noch, dass dann der Vertreter des Werkes, das wir ausgesucht haben, um das zu liefern, der dann quasi auch vor Ort gesessen hat, um kurze Wege zu haben, mir gesagt hat, ja, aber unser Kalkputz, der ist doch nur für innen. Da habe ich gesagt, du kannst mir den trotzdem verkaufen, ich sage dem das nicht. Und halten tut er noch heute.
Okay, also immer lösungsorientiert denken und dann findet man für alles eigentlich den richtigen Weg.
Genau, so denke ich, ist eine sehr gute Maßnahme. Wir versuchen ja als Handwerk oft pragmatisch zu sein und da auch Lösungen zu finden. Und da ist ja auch, das sagte ich ja vorhin schon mal, da ist es vielleicht manchmal auch ganz gut, auch mal leidensfähig zu sein, beziehungsweise auch tolerant zu sein, zu sagen, okay, wir haben es jetzt versucht, das bestmöglich zu lösen. Und dann gibt es halt auch mal was nachzubessern. Und das ist was, was man an so einer Baustelle auch wirklich dann mal beachten muss. Da sind dann auch Dinge nicht immer nach DIN und für immer und ewig zu lösen, sondern da gibt es dann auch mal Kleinigkeiten, die mal wieder nachgebessert werden müssen, weil man aus denkmalpflegerischen Gründen dort jetzt keine Abdichtung hinmacht, wo man vielleicht besser eine hinmachen würde. Mhm. Aber solche Dinge muss man halt dann auch dann mal tolerieren und muss halt auch damit umgehen können.
Euer Unternehmen, ihr bildet ja aus.
Ja.
Ihr habt Auszubildende. Spielt der Bereich Denkmalpflege dabei eine große Rolle im Sinne der Attraktion, dass Auszubildende sagen, ich komme genau deswegen zu euch, weil ich das bei euch lernen möchte. Und da unterscheidet ihr euch vielleicht von anderen Betrieben, die woanders ihre Schwerpunkte haben? Oder würdest du sagen, nö, der Malerberuf an sich, der steht erstmal vorne und dann entwickelt man sich halt weiter?
Also unsere Auszubildenden sind sehr oft über persönliche Bekanntschaften hier angekommen. Das liegt auch daran, dass wir insbesondere mit öffentlichen Verkehrsmitteln hier nicht so super gut zu erreichen sind. So, dass da viele dann auch abspringen, weil sie halt merken, sie schaffen es nicht, um 6.30 Uhr hier zu sein. Hm. Und die Tatsache, was wir dann hier wirklich tun, das ist vielen gar nicht bewusst, wenn sie die Lehre hier anfangen, sondern das merken sie eigentlich erst später und merken dann auch selber, was Spaß macht. Es gibt aber auch die anderen, die schon sagen, wir haben euch da gesehen und deswegen kommen wir. Also es gibt da das breite Spektrum.
Aber 6.30 Uhr ist gesetzt. Also es wäre ja noch eine Variante zu sagen, wir wissen das, dass das immer ein Problem ist, deswegen machen wir es anders. Oder kommt dann der gesamte Ablauf im Haus völlig durcheinander?
Also es ist, gerade wenn wir dann in Richtung Frankfurt oder Bad Homburg unterwegs sind, eigentlich notwendig, um 7 Uhr hinter dem Wiesbadener Kreuz zu sein, sonst hat es keinen Sinn. Da steht man zu viel auf der Autobahn. Und deswegen ist eigentlich 6.30 Uhr hier so das, was notwendig ist, um auch vernünftig auf der Baustelle anzukommen. Alles, was dann an Modellen gibt, später anfangen und im Winter später anfangen, haben wir ja schon mal probiert. Und es führt dann aber zum Problem, dass man dann wirklich mehr Zeit im Verkehr verbringt, als es notwendig ist.
Erstmal vielen Dank bis hierher. Wir kommen jetzt nochmal zu einem anderen Block, zu einem Block, wo es eigentlich eher um persönliche Fragen geht. Und da stellen wir unseren Gästen immer als erste Frage die Frage, ob sie sich vorstellen können, einfach mal mit jemand anderem zu tauschen, mal einen Tag oder eine Woche, nicht die ganze Zeit, aber mal zeitlich begrenzt, mal zu tauschen, um das mal zu erleben, wie zum Beispiel der Beruf eines anderen ist oder der Tagesablauf. Das kann eben auch ein Sportler sein oder ein Künstler, was auch immer. Gibt es da jemanden, mit dem du einfach mal tauschen würdest, damit du weißt, wie der da so lebt, was der so macht, wie er seinen Beruf ausübt, wo du sagst, das würde mich einfach mal interessieren, in die Rolle zu schlüpfen?
Ja, tatsächlich gibt es da die Überlegung oder eine spannende Szenerie, die ich mir vorstellen könnte. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber ich würde gerne mal einen Tag von Stefan Rudenbeck erleben, der U19-Trainer ist beim 1. FC Köln, wo ich ein sehr großer Fan von bin und auch schon lange Mitglied bin. Und das leistungsorientierte Fußballspielen mich auch sehr interessiert. Und da einfach mal dabei zu sein oder seinen Tag mal durchzuleben, das würde ich wirklich sehr spannend finden.
Aber da auch dann mit Fokus auf die Jugendarbeit in so einem Profiklub?
Auch mit Fokus auf die Jugendarbeit. Ich denke, da ist das Ganze noch nicht so überprofessionell, wie man das ja in den Medien so lesen kann. Da ist es, glaube ich, noch sehr bodenständig und ich glaube, das ist was mir sehr gefallen könnte.
Ja. Okay, ja, cool. Kann man dann theoretisch auch das eine oder andere auch für sich rausziehen? Sport und Handwerk, wissen wir, Peter, da gibt es viele Verknüpfungen und deshalb, sehr, sehr interessante Antwort. Ich hau die nächste Frage an und da geht es jetzt nicht nur rein um Beruf, kannst du auch für dich persönlich mal reflektieren. Was war für dich persönlich die beste Entscheidung, die du je getroffen hast?
Oh, das ist aber eine tiefe Frage. Hm. So, die üblichen Verdächtigen, natürlich die Familie, Familiengründung, sicherlich auch die Entscheidung, den Restaurator zu machen, wäre beruflich sicherlich eine, die sehr, sehr tiefgreifend ist. Aber wie gesagt, auch die Entscheidung, eine Familie zu gründen, ist natürlich was einen als Mensch unabhängig von Arbeit und dem täglichen Brot natürlich mit großem Stolz erfüllt und die mir immer Freude bereitet, wenn man jetzt auch sieht, wie die Familie sich so weiterentwickelt und was da so alles noch vielleicht auf einen zukommt.
Ja, sehr schön. Mal schauen, was du dann zur nächsten Frage sagst. Ich drehe es mal ein bisschen um. Was war vielleicht auch im beruflichen Kontext für dich die größte Herausforderung? Du bist jetzt seit vielen Jahren als Unternehmer auch schon tätig. Was sagst du, wo war es mal wirklich knackig? Wo hast du mal länger überlegen müssen?
Ja, ich denke, große Herausforderungen gibt es viele im Leben. Oft ist es vielleicht ein bisschen mein Problem, dass ich mich davon eher reizen lasse als abschrecken. Das kann dazu führen, dass man hinterher dann sich irgendwo durchschlagen muss, wo man besser ferngeblieben wäre. Aber gerade die Baustelle Dom-Römer wäre jetzt beruflich eine Herausforderung, die sehr, sehr groß zu bewerten ist. Am Ende des Tages haben wir dort ja von den 36 Häusern 8 Rekonstruktionen gebaut. Und wenn ich darüber nachdenke, was wir da für Herausforderungen uns stellen mussten, sprich 36 Baustellen, die nur über 2 Zugänge beliefert werden konnten und die alle in engstem Raum waren, die anstatt 1,5 Jahren dann irgendwie 5 Jahre Bauzeit in Anspruch genommen haben und die ganze entsprechende Koordination, da kann ich eigentlich auch im Nachhinein mich nur bei meinen Mitarbeitern bedanken, die da vor Ort einen tollen Job gemacht haben. Und wenn man sich solchen Herausforderungen vorher manchmal bewusst wäre, dann weiß ich gar nicht, was man dann im Leben alles verpassen würde. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass Herausforderungen manchmal erst im Laufe des Weges klar werden.
Ja, da komme ich zur vierten Frage in dem Block, bevor wir nochmal zu so ein paar ganz kurzen, knackigen Fragen kommen. Was bedeutet für dich Handwerk?
Das Handwerk ist für mich eine tolle berufliche Herausforderung, eine Kunst, was zu gestalten, was selber machen zu können und zu sehen, was wird da draus, wie gut bekomme ich es hin. Es ist einfach was Werte schafft, die man sich noch jahrelang betrachten kann und auf die man dann auch wirklich stolz sein kann. Bei der Arbeit kann man sich abreagieren, man kann ins Schwitzen kommen. Es ist so vielfältig und es kann so viel Freude verbreiten. Handwerk ist einfach toll.
Das klingt super. Zum Schluss jetzt noch eben die genannten 4 Begriffe, ganz kurze Begriffe, mit der Bitte auch ganz kurz und kompakt drauf zu antworten. Was ist Heimat für dich?
Heimat ist zu Hause. Sozusagen hier Taunusstein-Orlen ist Heimat für mich.
Hast du ein Vorbild?
Tatsächlich kann ich da niemand konkret nennen. Der erste, der mir spontan da jetzt noch einfallen würde, wäre Franz Beckenbauer, der mit seiner super netten, fröhlichen, leichten Art alle Herausforderungen in irgendeiner Form gemeistert hat. Mhm. Und das ist was ich total super bewundert habe, solange ich ihn miterleben durfte.
Die dritte Frage ist, was ist Glück für dich?
Glück ist, Zeit in der Familie zu verbringen und einfach eine schöne Zeit zu haben und sich's gut gehen zu lassen.
Die Abschlussfrage, das letzte Wort. Hast du irgendein Motto?
Also ich habe solche Fragen schon öfters mal mit der Frage beantwortet. Das Motto des Betriebes könnte sein, die Vergangenheit kennen, die Gegenwart zu bewahren und die Zukunft zu gestalten. Das wäre so vielleicht ein bisschen feiner formuliert, mal ein Motto, das man mal auch irgendwo hinschreiben könnte.
Passt ja genau zur Denkmalpflege auch, ne?
Ja.
Oliver, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du uns in die Welt der Denkmalpflege mitgenommen hast, auch in deine Welt, deines Unternehmens. Und auch, das haben wir gespürt, Fußball scheint ein Thema zu sein, das du auch gerne magst. Wir drücken die Daumen, dass dein Wunsch mal in Erfüllung geht.
Und dass der FC wieder aufsteigt. Auch das.
Genau, danke, danke.
Also, alles, alles Gute. Danke dir fürs Gespräch. Tschüss. Tschüss.
Danke, Oliver. Ciao.
Tschüss. Das war's mit Handwerk erleben. Dir hat diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei deiner Podcast-Plattform. Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen findest du unter handwerker-radio.de.